Lieber Justin, ich freue mich sehr, dass du heute nach Berlin gekommen bist. Die Vorzeichen deines Besuches und die Lage in Europa sind sehr, sehr ernst. Umso größer meine Freude, dich heute hier begrüßen zu können. Gerade kommst du aus Lettland. Kanadische Truppen leisten dort einen wichtigen Beitrag, um das Bündnisgebiet zu verteidigen. Deutsche Soldaten stehen im Nachbarland Litauen, um die Ostflanke der NATO abzusichern. Wir sind dankbar, dass unsere transatlantischen Verbündeten hier einen so wichtigen Beitrag für die Sicherheit in Europa leisten. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, da sind wir uns einig, markiert eine Zeitenwende für Europa, aber auch für die Friedensordnung. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Völkerrechtsbruch und die Welt, in der wir leben, ist jetzt nicht mehr dieselbe. Wir sehen jetzt viele Angriffe auf ukrainische Städte und Schulen und Wohnhäuser. Das Leid der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, der Menschen im Kriegsgebiet, macht uns alle fassungslos. Was wir jetzt brauchen, ist eine Waffenruhe. Und mein Appell auch an den russischen Präsidenten ist: Stoppen Sie das Blutvergießen, ziehen Sie die russischen Truppen zurück. Es ist eine schlimme Katastrophe für das ukrainische Volk, aber auch das russische Volk leidet an diesem Krieg. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand und dass wir ein Ende des Waffengangs brauchen, dass er zum Ende kommen muss. Darüber habe ich mich auch unterhalten mit meinem französischen Kollegen Emmanuel Macron und im Gespräch, das ich mit dem chinesischen Präsidenten Xi geführt habe. Das ist doch für alle klar. Eine militärische Lösung des Konfliktes macht keinen Sinn. Das, was wir jetzt brauchen, ist eine diplomatische Lösung. Und darum bemühen wir uns auch eng abgestimmt mit unseren internationalen Partnern. Und wir hoffen, dass es Lösungen gibt in den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland und dass wir einen Weg finden können, der aus dieser Situation heraushilft. Was wir tun, ist, unsere Hilfe zu leisten. Die ist bekannt. Im Übrigen ist es so, dass dass Premier Trudeau und ich uns einig sind, dass wir überall, wo das möglich ist, nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen, insbesondere in den internationalen Organisationen. Und deshalb ist es ein ganz besonderes Zeichen, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen ziemlich einhellig das Vorgehen Russlands in dieser Angelegenheit verurteilt hat, den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt hat. Die Weltgemeinschaft wird dieses Vorgehen nicht hinnehmen und sich damit auch nicht abfinden. Das ist entscheidend. Und das müssen auch alle, die jetzt diesen Krieg vorantreiben, immer wissen. Wir haben uns hier unterhalten, nicht nur über den Krieg und wie wir gemeinsam zusammenstehen, auch um die Menschen in der Ukraine zu beschützen mit den Möglichkeiten, die wir haben, sondern auch über die langfristige Entwicklung unserer Welt. Und da spielt für unsere beiden Länder die Klimapolitik eine ganz, ganz zentrale Rolle. Sie ist auch wichtig und zentral, wenn es um die Prioritäten der deutschen G7-Präsidentschaft geht, wo Kanada und wir als gleichgesinnte Partner Seite an Seite agieren. Was wir gerne wollen, ist, dass der Glasgow Climate Pact umgesetzt wird. Und wir wollen auch alles dafür tun, dass die Weltgemeinschaft zusammenarbeitet. Deshalb treiben wir das Projekt eines internationalen Klimaclubs voran, in dem Länder, die auf unterschiedliche Weise vorangehen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und eine CO2-neutrale Welt zu schaffen, wo die zusammenarbeiten, trotz der unterschiedlichen Wege. Ich bin sehr dankbar, dass Kanada, dass du, Justin, dabei ein enger Bündnispartner bist, damit wir diese Dinge voranbringen können. Es geht ja darum, dass wir mit diesem Klimaclub auch die Harmonisierung unserer Bemühungen hinkriegen. Auch in der Frage von CO2-Bepreisung spielt das eine große Rolle. Deshalb bin ich auch dir sehr dankbar für deine CO2-Bepreisungsinitiative. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorschlag, den du in Glasgow vorgestellt hast. Und wir jedenfalls werden das unterstützen. Natürlich stellt sich die Frage, wie kriegen wir unsere ehrgeizigen klimapolitischen Ziele umgesetzt? Nochmal zur Erinnerung, Deutschland will schon bis zum Jahre 2045, das ist in knapp 25 Jahren, klimaneutral wirtschaften. Als eines der erfolgreichsten Industrieländer der Welt ist das eine große Herausforderung. Es geht um das Heizen, es geht um Mobilität, aber es geht eben auch um die industriellen Prozesse, die den größten Teil des Energieverbrauchs in unseren Ländern ausmachen und die wir deshalb auch entsprechend umstellen müssen. Und da sind wir uns einig, dass es wichtig ist, dass wir diesen Weg gehen, indem wir setzen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, auf Windkraft, Offshore und Onshore. Kanada hat da noch andere Möglichkeiten mit Wasserkraft, dass wir die Solarenergie fördern, unsere Netze stärken und dass wir eng zusammenarbeiten bei der Nutzung von Wasserstoff. Für uns ist wichtig, dass wir in dieser Frage eine enge Kooperation auf den Weg bringen. Und genau das haben wir uns miteinander vorgenommen, dass wir alles dafür tun, dass für die wirtschaftliche Zusammenarbeit unserer Länder Wasserstoff, den wir gerne auch aus Kanada beziehen wollen, eine zentrale Rolle spielt. Und wir werden dabei auch die Frage der Rohstoffe mit im Blick nehmen. Denn auch bei uns geht es jetzt darum, zu diversifizieren, woher wir die wichtigen Rohstoffe für unsere Industrie bekommen. Und dabei geht es natürlich auch um die Diversifizierung in den Fragen, die für uns wichtig sind, wenn es jetzt um Gasimporte geht nach Deutschland. Da brauchen wir mehr Alternativen. Gut, dass diese auch gleichzeitig die Struktur sein können, in der wir langfristig eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen können. So ist das in Deutschland geplant. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, auch der Weg, den Kanada geht. Ich bin also sehr froh, dass wir unsere vielen Begegnungen um eine weitere ergänzen können, die ja auch schon angefangen haben, lange bevor ich Bundeskanzler geworden bin, und dass wir sie fortsetzen können, unsere Bemühungen für eine Welt, die besser zusammenhält, die sozialer ist, gerechter ist, die aber gleichzeitig auch in der Lage ist, die große Aufgabe des menschengemachten Klimawandels zu lösen. Und jetzt, ganz aktuell, geht es natürlich um den Frieden. Das haben die Menschen verdient, die jetzt unter den Bomben leiden und die wir schützen müssen. Justin.
Ici avec vous aujourd'hui. Thank you, Chancellor Scholz, for
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, dafür, dass Sie uns heute so herzlich begrüßt haben. Aber gleich eingangs möchte ich Ihnen danken für Ihre wunderbare Führungsrolle in einer sehr schwierigen Zeit. Sie haben hier sehr nachdrücklich Ihre Position klargemacht zu Sanktionen, zu Strafmaßnahmen gegenüber Wladimir Putin und dem Kreml und diesem verabscheuungswürdigen Verhalten. Ich danke Ihnen auch für die klare Unterstützung der Ukraine. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen in den vergangenen Wochen daran zusammenzuarbeiten. Gemeinsam versuchen wir, eine deutliche Antwort auf diese Bedrohung zu geben. Und das ist wichtig, nicht nur weil wir Freunde der Ukraine sind, sondern es ist auch wichtig für unsere Demokratien. Ich freue mich, dass die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland hier ist, ebenso wie unsere Verteidigungsministerin. Wir haben gerade ein sehr interessantes und sehr fruchtbares, sehr effektives, effizientes Mittagessen gehabt. Gemeinsam stellen wir uns gegen die Invasion der Ukraine durch Putin, setzen uns ein für Demokratie, Sicherheit und Frieden in der Welt, in Europa, aber auch in der Welt. Heute früh habe ich mit Präsident Zelensky gesprochen und noch einmal unterstrichen, dass wir entschlossen sind, das ukrainische Volk weiterhin zu unterstützen, dass wir ihnen besondere Ausrüstung zukommen lassen werden. Und ich habe ihn aufgefordert, das kanadische Parlament vor dem kanadischen Parlament zu sprechen. Und das wird er auch tun.
Wir haben uns entschieden, militärische Güter zu senden. Wir haben schwere, deutliche Sanktionen eingerichtet, um die Oligarchen und Putin unter Sanktionen zu stellen. 50 Millionen Dollar zusätzlich werden zur Verfügung gestellt, um militärische Güter nach Ukraine, in die Ukraine zu liefern.
Das ist Ausrüstung, die wir in die Ukraine schicken wollen, um ihnen weiter an der Seite zu stehen. Aber es geht ja mehr als um die Herausforderung, der sich die Ukraine gegenüber sieht. Es geht um den Einsatz für die Demokratie zu Hause und im Ausland, um die Bekämpfung der Falschinformation. Das müssen wir gemeinsam tun, um die Demokratien überall in der Welt für jeden Einzelnen in den Ländern, die wir vertreten, zu stärken. Heute habe ich bekannt gegeben, dass Kanada den Rapid Response Mechanismus der G7 wiederbelebt hat. Wir haben ja vor 4 Jahren beim G7-Gipfel in Charlevoix auch da aktiv gehandelt und einen Mechanismus ins Leben gerufen, den Charlevoix-Mechanismus, den wir unterstützen und befördern werden. Denn immer wieder sehen sich Demokratien den Gefahren gegenüber, die durch Missinformation, durch Falschinformation entstehen. Und ein Teil unseres Ansatzes widmet sich auch diesem Thema. Wir wollen wachsam bleiben im Bereich der Falschinformation, der Desinformation, denn das Ziel dieser Maßnahmen ist, uns zu spalten und zu trennen.
Wir befassen uns natürlich auch mit der Energiesicherheit und einer grünen und ökologischen Wende. Bundeskanzler Scholz hat ja bereits angesprochen, was getan wird, um die Unternehmensbeziehungen zwischen Kanada und Deutschland zu stärken, gerade im Bereich Wasserstoff. Wir haben auch über die wichtigsten Rohstoffe gesprochen, die bei zum Beispiel Batteriezelltechnologien eingesetzt werden und haben noch einmal die Bedeutung hervorgehoben von sicheren und widerstandsfähigen Lieferketten.
Wir sind uns hier einig, das Ziel der Netto-Null umzusetzen für all unsere Volkswirtschaften. Wir möchten den Handel wachsen lassen. Wir wollen ein Wachstum unserer Volkswirtschaften erzielen und Arbeitsplätze schaffen, gute Arbeitsplätze für den Mittelstand auf beiden Seiten des Atlantik. Und wir arbeiten hier mit Deutschland daran, die Annahme von einer Bepreisung von CO2 überall in der Welt zur Annahme zu bringen. Der Kanzler hat den Vorschlag eines G7-Klimaklubs ins Leben gerufen. Hier geht es um eine sichere, gesunde Zukunft für alle unsere Kinder, sauberere Luft, bessere Chancen für die nächste Generation.
Wir haben natürlich auch noch einmal über die Flüchtlingskrise gesprochen.
To work with partners in Europe.
Kanada wird mit Partnern in Europa zusammenarbeiten, um die Demokratie voranzutreiben, die Ukraine dabei zu unterstützen, eine sichere Zukunft im Wohlstand für alle zu sichern. Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler.
Abigail Beeman, Global News.
Abigail Beeman, Global News. Herr Premierminister, Sie haben auf Ihr Gespräch mit Präsident Zelensky heute früh hingewiesen. Sie haben gesagt, besondere Ausrüstung dorthin zu schicken. Wie schwierig ist es, das tatsächlich über die Grenze zu bringen? Was haben Sie dazu zu sagen? Und was können Sie zu dem Thema tödliche, also letale und nicht letale Unterstützung für die Ukraine sagen? Wir haben eine Reihe von besonderen Ausrüstungsgegenständen verfügbar, Drohnen, Kameras für Drohnen, die ein kanadisches Unternehmen herstellt und die wir in den nächsten Tagen in Richtung Ukraine liefern werden. Sie wissen ja, dass es an der Grenze Schwierigkeiten gibt bei der sicheren Übergabe an die Ukrainer von diesen Gegenständen. Aber wir arbeiten mit all unseren Bündnispartnern zusammen, die sehen sich ja ähnlichen logistischen Herausforderungen gegenüber. Diese sind real, diese Herausforderungen, aber nicht unüberwindbar. Und wir werden weiterhin immer mehr Hilfe zur Verfügung stellen, in dem Maße, in dem sie gebraucht wird und in dem sich die Gelegenheit dafür bietet.
Es gibt kanadische Unternehmen, die Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellen können, die eben auch dann den Ukrainern bei der Verteidigung ihres Landes helfen können. Wir werden sie in den kommenden Tagen an die Grenze schicken und hoffen, dass wir dann auch weiterhin Hilfe und Ausrüstungsgegenstände liefern können, trotz der Herausforderungen, die an der Grenze bestehen. Wir alle kennen das, wir sehen das, wir wissen, welche Hilfe notwendig ist und welche Hilfe möglich ist für die Ukrainer in dieser schwierigen Zeit.
Herr Scholz, Herr Trudeau, ist aus Ihrer Sicht eine Lieferung von MiG-Kampfflugzeugen aus Polen an die Ukraine jetzt endgültig schon vom Tisch mit dem Nein der USA? Und Herr Scholz, wäre Deutschland grundsätzlich bereit, sowas zuzulassen? Oder fürchten Sie, dass Deutschland zum Beispiel durch eine Nutzung von Rammstein zu sehr in den militärischen Konflikt reingezogen würde?
Wir haben Unterstützung organisiert. Wie Sie wissen, geht es um finanzielle Hilfen, die wir schon viele Jahre auf den Weg gebracht haben, um die Resilienz der Wirtschaft der Ukraine zu stärken. Das haben wir jetzt in der Krise auch weiter fortgeführt. Es gibt große finanzielle Unterstützung. Wir haben humanitäre Leistungen auf den Weg gebracht. Wir haben auch alle möglichen Ausrüstungsgüter zur Verfügung gestellt und wie Sie wissen auch einzelne Waffen, über die wir Sie informiert haben. Und ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. Und dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge.
We will continue to
Wir werden weiterhin Ausrüstungsgegenstände und Waffen zur Verfügung stellen, in dem Maße, in dem sie gebraucht werden und so sie verfügbar sind in Kanada. Wir sprechen uns damit unseren Bündnispartnern ab. Wir müssen alle sehr vorsichtig sein, dass wir hier nicht zu einer Eskalation oder zu einer Ausweitung des Konflikts beitragen. Wir wollen das Gegenteil. Wir möchten gleichzeitig die Ukraine unterstützen in jeder erdenklichen Art und Weise. Aber gleichzeitig muss man natürlich genau abwägen, was der beste Weg dahin ist.
Hi, this is a question for
eine Frage an Sie beide zu den Fragen der Energiepolitik. Wir wissen ja, dass Deutschland zurzeit noch von russischem Öl und Gas abhängig ist und das wohl auch noch einige Jahre sein wird. Wir wissen, Kanada hat viel Öl und Gas, aber kann das nicht so leicht zu Ihnen bringen, weil die Infrastruktur fährt. Haben Sie darüber heute gesprochen? Gibt es da eine Art Energiepartnerschaft, die Sie für möglich halten zwischen beiden Ländern? Und gibt es irgendetwas, was Sie kurzfristig oder langfristig ins Auge fassen, um dafür zu sorgen, dass die kanadische Energie die russische Energie ersetzen könnte? Wir haben hier lange Gespräche geführt, heute früh im Verlaufe des Tages. Kanada hat ja einen sehr starken Energiesektor. Tausende von guten Arbeitsplätzen in Kanada sind dort zu finden. Und wir arbeiten natürlich ehrgeizig an der Umsetzung des Netto-Null-Ziels. Wir wissen aber, dass Öl und Gas weiterhin gebraucht werden. Und diese Abhängigkeit ist jetzt deutlicher geworden, verschärft worden durch den Konflikt mit Russland. Wir haben heute auch darüber gesprochen, wie wir partnerschaftlich zusammenarbeiten können, nicht nur kurz- und mittelfristig, wenn es um Energielieferung geht, sondern auch, wenn es darum geht, auf diesem Weg nie aus dem Auge zu verlieren, dass wir eine Energiewende erzielen wollen, auf Wasserstoff hin, auf sauberere Energiequellen hin. Das ist etwas, was den Kanadiern am Herzen liegt, genauso wie es den Deutschen am Herzen liegt. Das ist ein Ziel, das wir alle im Auge behalten müssen. Und wir werden sicherlich viele Gelegenheiten haben, unsere Partnerschaft weiterzuentwickeln.
Die Ressource.
Es gibt entsprechende Energiequellen und wir sind natürlich auch bei der Notwendigkeit immer da und unterstützen das. Wir haben sehr viele Arbeitsplätze in Kanada in diesem Bereich, die eben nicht nur sich in den klassischen Energiebereichen befinden, sondern wir arbeiten auch an innovativen Zukunftslösungen. Das sind natürlich keine Lösungen für morgen, das sind mittelfristige Lösungen, wo wir dann gemeinsam arbeiten können, um einen soliden Weg entwickeln können hin zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaften. Und wir wissen natürlich, dass die Situation mit Russland es noch schwieriger macht, aber auch noch motivierender und eindringlicher, das so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen.
Kanada und Deutschland verfolgen die gleichen Ziele, wenn es darum geht, eine klimafreundliche Industrie zu erreichen. Und beide Länder sind sehr, sehr ehrgeizig. Wir sind erfolgreiche Wirtschaftsnationen, die auch intensiv am globalen Handel teilnehmen. Und trotzdem sind wir uns sehr klar darüber, dass wir auch eine Aufgabe haben, die weit über uns selber hinausreicht. Denn die Techniken, die Lösungen, die wir entwickeln, sind, wenn sie global wettbewerbsfähig sind, zugleich auch Techniken und Lösungen, die in vielen anderen Ländern der Welt dann später eingesetzt werden können, weil wir gezeigt haben, dass es geht und weil wir die Möglichkeiten herausgefunden haben, die man nutzen kann. Das gilt insbesondere für die Nutzung von Wasserstoff, denn wenn wir in kürzester Zeit, Deutschland, ich habe schon gesagt, will 2045 CO2-neutral wirtschaften, wenn wir in kürzester Zeit das erreichen wollen, dann werden wir dazu erhebliche zusätzliche Mengen an Elektrizität brauchen, die wir offshore, onshore mit Solarenergie und mit unserem starken Stromnetz erzeugen. Aber wir werden eben auch in großem Maßstab Wasserstoff nötigen, das einen Teil der heute genutzten fossilen Ressourcen ersetzt. Dieser Wasserstoff wird in Deutschland produziert werden, aber wahrscheinlich überwiegend aus anderen Ländern importiert werden. Und das ist der eine Anknüpfungspunkt für eine sehr intensive strategische Zusammenarbeit zwischen Kanada und Deutschland, weil wir genau verstehen, dass Kanada ein Land ist, das uns helfen kann bei dem Import von Wasserstoff, der dann auch klimafreundlich in Kanada produziert wird. Im Übrigen gilt das nicht nur für Wasserstoff, sondern auch für viele Rohstoffe, die wir jeden Tag für Industrie brauchen, auch jetzt jeden Tag. Und natürlich ist es naheliegend, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die mittel- und kurzfristigen Probleme lösen können, die entstehen, wenn wir unsere Energieversorgung diversifizieren wollen, die ja in der Übergangsphase auch noch fossile Ressourcen nutzt. Das ist eine Aufgabe, die eben umso einfacher zu bewältigen ist und so mehr man die langfristige Perspektive gleichzeitig mit im Blick hat. Wahrscheinlich sind Kanada und Deutschland mit die ehrgeizigsten Länder, was das, den Kampf gegen den Klimawandel betrifft. Und deshalb ist eine solche Partnerschaft, eine enge Zusammenarbeit in all diesen Fragen sehr naheliegend. Wir jedenfalls werden uns jetzt erstmal Terminals zulegen an der Nordseeküste, die unsere Möglichkeiten der Versorgung verbessern. Und langfristig werden diese Terminals genutzt werden für Wasserstoff.
Ja, eine Anschlussfrage. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Deutschland auch kurzfristig ohne russische Energie auskommen könnte. Die Wirtschaft geht davon jetzt erstmal nicht auf. Ist Ihr Nein dazu, russische Energie einen Bann darauf zu verhängen, ist das kategorisch oder sehen Sie da, unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, dass man die Energiezufuhr nach Deutschland reduziert?
Wir sind uns mit unseren Partnern, ganz besonders auch mit unseren transatlantischen Partnern, also Kanada und den USA, völlig einig, dass die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten Europas ganz anders ist als die Abhängigkeit etwa der USA oder Kanadas. Die USA sind Exporteur von Gas und Öl zum Beispiel. Das kann man für Europa insgesamt nicht sagen. Und deshalb sind die Dinge, die getan werden können, auch unterschiedlich. Und alle wissen, dass wir kurzfristig Herausforderungen haben, die bewältigen müssen, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass die wirtschaftlichen Kooperationen in diesem Bereich, dass die wirtschaftlichen Beziehungen in diesem Bereich nicht mehr funktionieren, wie sie über viele Jahre und Jahrzehnte funktioniert haben. Und da gibt es viele technische Fragen zu lösen, die sich nicht mit einer mathematischen Modellrechnung ersetzen lassen. Das wissen alle Praktiker jedenfalls ganz genau. Trotzdem widmen wir uns diesem Thema und was vielleicht für Sie eine gute und beruhigende Information ist, nicht erst seit Kurzem. Ich habe schon im Dezember mit allen diskutiert, wir müssen uns auf die Situation vorbereiten, dass es kompliziert werden wird und haben damit angefangen. Deshalb wissen wir aber auch genau, wie kompliziert es ist,